Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes, Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldung und Austausch. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Heute darf ich Dr. Carmen Thiele vom Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V., kurz PFAD, begrüßen. Uns freut sehr, dass Sie heute für ein Interview zur Verfügung stehen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Carmen Thiele. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich unseren Zuhörern ein wenig vorstellen könnten, als Person vielleicht und aber auch als Fachreferentin im PFAD-Bundesverband.
Gut. Mein erster beruflicher Kontakt mit der Pflegekinderhilfe, so möchte ich anfangen. Damals nannte sich es auch noch Pflegekinderwesen, war 1997 im Rahmen des Berufspraktikums. Ich durfte mein Behördenpraktikum als Diplom-Sozialarbeiterin im Landesjugendamt Berlin machen, im Referat Grundsatzfragen der Hilfen zur Erziehung bei Peter Wiedermann. In diesem Referat war der Mitarbeiter für die Hilfen zur Erziehung und Vollzeitpflege mein Anleiter. Ich hatte so die Chance, viel über die Entwicklung des Pflegekinderwesens zu erfahren und mich mit aktuellen Literatur und rechtlicher Literatur dazu auseinanderzusetzen. Dieses Berufspraktikum bot mir die Möglichkeit, mich mit einem Feld aus einer anderen Perspektive zu beschäftigen, mit dem ich bis jetzt biografisch vertraut war. Denn seit 1990 lebten in unserer Familie zwei Pflegekinder. Meine Alltagserfahrung als Pflegemutter konnte ich so mit dem Bedürfnis, Neues zu lernen, verknüpfen. Und so kam es, dass ich eben mich mehr und mehr diesem Gebiet zugewandt habe, mich auch in der Selbsthilfe engagierte und 2006 Referentin beim Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien wurde. Ja, und seitdem arbeite ich bei PFAD.
Mhm. Wahnsinn, das heißt, Sie haben dann auch wirklich einen ganz persönlichen Bezug zu dem Thema aus einer ganz eigenen Erfahrung. Und wie war das für Sie, wenn Sie da vielleicht noch mal 2, 3 Sätze mehr zu sagen könnten?
Ja, am Anfang war es mir so gar nicht so klar, dass sozusagen mein Leben als Pflege oder unser Leben als Pflegefamilie und das Berufliche irgendwann mal auch so zusammenkommen könnten. Weil das eine war sozusagen Familie, das andere war ein hochinteressantes Gebiet im Bereich der Sozialarbeit. Ja, und dass sozusagen dann doch immer mehr zusammenwuchs, hat sich so die Zeit ergeben. Weil wenn die Kinder klein sind, hat man das noch nicht so im Blick. Mhm. Jedenfalls ich noch nicht. Mhm. Ja. Das kam dann auch später, als man merkte, dass unsere Kinder doch andere Erfordernisse haben, andere Bedürfnisse haben, dass die Institution Schule es mit unseren Kindern schwer hat. Und so lernte ich mehr und mehr, das eine und das andere zu verknüpfen und ja, das tue ich bis heute.
Mhm. Da ist sozusagen aus der Berufung auch ein Beruf geworden und damit eine echte Herzensangelegenheit. Darf ich das so sagen?
Ja.
Mhm. Toll. Ja, eine richtig schöne Geschichte, finde ich. Total spannend. Also jemand, der sich aus der eigenen Erfahrung, aber jetzt auch auf der Fachebene quasi ganz intensiv mit dem Thema Pflegefamilie sein auskennt und da wirklich was zu sagen hat. Und ich habe gelesen, auch in Ihrer Vita, Sie haben ja dann sogar 2009 eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben.
Ja, das kam dann angeregt auch durch das Berufspraktikum und den nachstudienmäßigen Mangel an wissenschaftlichen Input, ja, wuchs die Idee. Und es war auch ein mühevoller Weg, bis ein Exposé zustande gekommen war, was wirklich tragbar war und die Promotionszeit außerhalb einer Universität, also gefördert durch Hans-Böckler-Stiftung, war ein anspruchsvoller Weg, aber das war halt eben ja eng beieinander. Die Erfahrung, die Selbsthilfe, die Promotion, und es schloss sich immer wieder der Kreis. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist total was Wertvolles in dem Bereich, auch eben wissenschaftlich zu arbeiten und so auch eine wirklich von Forschung gestützte Fundierung auch für diesen Bereich zu bekommen. Da haben Sie sicherlich einen wichtigen Beitrag zu geleistet.
Hoffe ich.
Mhm. Genau. Jetzt arbeiten Sie ja schon seit 2006, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, als Fachreferentin im Bundesverband für Pflege- und Adoptivfamilien. Würden Sie uns den Verband ein bisschen vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, dass der für viele Pflegefamilien echte Unterstützung und Hilfe ist. Wenn Sie uns einfach mal was von dem Verband erzählen und vielleicht bis runtergebrochen, weil Sie haben ja auch Landesverbände, die bei Ihnen Mitglied sind, wie sich das so aufbaut, damit quasi Pflegefamilien oder auch Familien, die sich dafür interessieren, wahrnehmen können, dass sie auch eine echte Lobbyarbeit für diese Familien machen.
Gut, fangen wir an. Der Bundesverband wurde 1976 als Zusammenschluss von 29 Selbsthilfeorganisationen von Adoptiv- und Pflegefamilien gegründet. Und vom Anfang an war ein Ziel des Verbandes, Kindern die Möglichkeit zu eröffnen, in Familien aufzuwachsen. Dazu gehörte unter anderem Pflege- und Adoptiveltern zu beraten, zu informieren, ihnen beizustehen, dass sie auf die besonderen Lebensbedürfnisse des Kindes eingehen könnten. Und von Anfang an war ein weiteres wichtiges Ziel Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. Territorial, aber auch in die Fachgremien hinein, um die Bedingungen für Pflegefamilien und die Möglichkeiten für Kinder, dass sie in einer Familie einen passenden Ort finden, eben zu verstärken. Mhm. Ja, und diese Zielstellungen aus der Gründerzeit sind auch heute noch aktuell. Aus dem Bundesverband der Pflege- und Adoptiveltern, so hieß er früher, wurde dann in den 80er Jahren der Pfad Bundesverband und entwickelte auch das Logo und der Name Pfad, der für Pflege und Adoption steht. Daher kommen diese beiden oder die vier Buchstaben. Ja, und heute hat der Bundesverband 6 Landesverbände und zusätzlich noch einmal 5 Landesgruppen. Man muss dazu sagen, dass eine Landesgruppe sozusagen ein Verein auf Orts- oder auf kommunaler oder Kreisebene ist, für den es keinen Landesverband bei Pfad gibt. Mhm. Wir haben ja mehr als 6 Bundesländer, also kann man sich ausrechnen, dass es noch einige Bundesländer gibt, wo es keinen Landesverband gibt, der mit Pfad zusammenarbeitet. Und so haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass eben auch kommunale Organisationen bei uns Mitglied werden können. Mhm. Mitgliederzahlen müsste ich jetzt lügen, aber ich habe es jetzt nicht gezählt, es sind über 2000, 2.500 bis 3.000 inzwischen schon.
Wahnsinn, ja, toll.
Außer den Mitgliedern in die Landes- und Ortsgruppen haben wir auch noch Einzelmitglieder, die direkt im Bundesverband Mitglied sind. Und da sind auch mehrere juristische Personen dabei. Also wir haben sogar Jugendämter, die bei uns Mitglied sind, Pflegekinderdienste in freier Trägerschaft und der Elisabeth-Verein ist ja bei uns auch Mitglied.
Mhm, genau. Ja, ganz frisch, ja. Seit jetzt ein paar Wochen. Genau, richtig, ja. Und das war überfällig, dass wir Mitglied werden. Das hatten wir schon lange vor und haben es dann immer wieder vergessen, aber sind jetzt richtig froh, dass wir Mitglied geworden sind. Genau, und umso mehr freut mich auch, dass wir dieses Interview machen können, weil was man an ihrer Erzählung ablesen kann, ist ja, dass im Grunde ganz viel aus einer Selbsthilfe entstanden ist. Und daran sieht man, wie viel Potenzial im Grunde in den Familien und in dem Engagement auch von Familien für das Pflege- und Adoptivkinderwesen steckt.
Das sehe ich auch so, weil Pflegeeltern waren ja und Adoptiveltern die sozusagen mitgekriegt haben, dass man gemeinsam viel mehr erreichen kann, als wenn jeder einzeln mit seinem Amt nur kommuniziert. Man kann sich gemeinsam auch untereinander helfen, man kann gemeinsam Veranstaltungen machen und damit den Kindern die Möglichkeit bieten, ihre Besonderheit in einer verallgemeinerten Form kennenzulernen, also mit anderen Pflege- und Adoptivkindern zusammen zu sein und auch sozusagen Lebensgeschichten auszutauschen, die in anderen Rahmungen unpassend wirken. Mhm. Und derzeit ist die Selbsthilfe auf allen Ebenen, sowohl auf der kommunalen, wie aber eben auch auf Landes- und auf Bundesebene, ein ganz, ganz wichtiges Element, um ja Jugendhilfe gut zu machen.
Genau. Ja, das sehe ich genauso. Und ich bin ja auch immer wieder damit beschäftigt, viel Lobbyarbeit für diesen Bereich zu machen. Und genau, und ich würde mir auch wünschen, dass eben mehr die Politik davon auch was mitbekommt, wie viel Potenzial da tatsächlich drin steckt.
Ja, da sind wir auch dabei, um schon mal einen anderen Themenstück vielleicht vorzugreifen. In den Gesetzesvorhaben sind wir als Bundesverband mit eingebunden. Das heißt, wenn Gesetzesvorlagen entstehen, werden im Rahmen der Verbändeanhörung wir auch um unsere Meinung gebeten. So war es auch bei dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, was da durch den Bundestag gekommen ist, aber im Bundesrat gescheitert ist. Mhm. Und da haben wir es auch schon dafür stark gemacht, dass auch in den Jugendhilfeausschüssen auf Ortsebene und auch auf Landesebene die Selbsthilfe stärker berücksichtigt wird. Sowohl die Selbsthilfe von den Pflege- und Adoptivfamilien, aber auch Selbsthilfeorganisationen wie die Karlibers, die auch mit ihren Erfahrungen ganz viele wichtige Inputs für die Jugendhilfe geben können.
Toll, ja, eine ganz wichtige Arbeit. Genau, Sie haben schon ein bisschen so angesprochen, was sind die Themen, die Sie aktuell im Verband stark beschäftigen?
Gut, dann würde ich erstmal bloß mal Schlagwörter nennen, dann gucken wir mal, über was wir vertieft reden. Weil es sind eigentlich ganz viele. Ja. Kostenbeteiligung junger Menschen, die in Hilfen zur Erziehung leben. Nach wie vor ein heißes Eisen. Reform zum SGB VIII mit den Schwerpunkten unter anderem Kognitätssicherung, Hilfeplanung, Elternarbeit, Ombudschaft, um so nur einige zu nennen. Dann das Thema Vormundschaft in mehreren Ausführungen, also einerseits im Kontext der Zusammenarbeit mit Vormündern, aber auch im Kontext der ehrenamtlichen Vormundschaft durch Pflegeeltern. Adoptionshilfegesetz ist noch ein wichtiger Schwerpunkt und Alterssicherung. So, dass mal die aktuellsten Themen kurz benannt.
Ja, eine ganze Latte, genau, von vielfältigen Themen. Darf ich einfach eins rausgreifen? Wäre das okay?
Ja.
Genau. Sie hatten Altersvorsorge genannt. Wir haben ja hier beim St. Elisabeth Verein auch eine Vertrauensgruppe, quasi die gewählte Interessensvertretung unserer Pflegefamilien. Und hat dieses Thema sich auf die Agenda gesetzt, jetzt für die kommenden Jahre. Und genau, und mich würde mal der Stand interessieren, beziehungsweise auch, was Pfad da genau zu diesem Thema macht.
Also aktuell sind wir gerade dabei, uns nochmal ganz intensiv in dieses Thema der Alterssicherung, auch so wie es im SGB VIII verankert ist, und auch über die Empfehlungen des Deutschen Vereins umgesetzt wird, einzuklinken, weil das seit 2005 mit dem KIK eingeführte Möglichkeit wir als absolut nicht ausreichend empfinden. Es gibt, also mit dem KIK kam diese hälftige Erstattung einer angemessenen Altersvorsorge. So steht es im Gesetz. Und den Pauschalen vom Deutschen Verein wurde dann sozusagen der Mindestbetrag draus gemacht. Der Mindestbetrag der gesetzlichen Rentenversicherung, das waren damals 39, das sind jetzt 42 Euro. Wenn man sich das mal versucht, anhand der Größenordnung der gesetzlichen Rentenversicherung umzurechnen, wären das Rentenanwartschaften von damals 2, jetzt sind wir bei ca. 4 Euro im Monat. Und das für eine lebenslange Tätigkeit als Pflegeperson ist absolut unakzeptabel. Und wir werden nach wie vor versuchen, dort andere Modelle auch wieder ins Gespräch zu bringen, wo es natürlich sehr schwer ist, da alle anderen Modelle eine stärkere Kostenbeteiligung der öffentlichen Jugendhilfe bedingen würden. Und das ist eine sehr harte Nuss. Aber dort sind wir weiterhin dran. Es gab ja auch schon 2005 gute Vorschläge vom DIOF. Es gibt Potenzial zu lernen aus anderen rechtlichen Kontexten wie der Pflegeversicherung. Und da sind wir weiterhin dabei, nochmal die Sache wieder aufzunehmen, auch mit diesen Auswirkungen, die es eben hat, weil das, was es da bis jetzt gibt, ist eben absolut keine Alterssicherung, sondern führt definitiv zur Altersarmut, wenn jetzt nicht noch andere Quellen für eine Alterssicherung möglich wären.
Genau. Ja, das ist auch sehr plastisch, wie Sie das beschrieben haben, dass am Ende mit den 42 Euro es 4 Euro im Monat gibt. Das ist ja wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man so will.
Ja, also Alterssicherung sollte eigentlich bedeuten, dass man unabhängig von Grundsicherung im Alter wird.
Genau.
Das ist, sollte die Zielrichtung sein. Und da ist also noch reichlich Arbeit zu tun. Mhm.
Ja, das schätze ich auch so ein, dass da noch viel Arbeit tatsächlich zu machen ist. Ja, genau. Wenn, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, was sind Zukunftsthemen? Also Sie haben jetzt mit der Alterssicherung schon eins angesprochen. Gibt es ein weiteres Thema, wo Sie sagen, das ist ein ganz drängendes Thema für die Zukunft, wo Sie auch als Verband oder auch die Landesverbände oder Gruppen sagen, das müsste unbedingt auf die Agenda?
Also es sind unterschiedliche Themen, die wir auf der Agenda haben. Das eine fällt auch unter den Oberbegriff der sozialen Absicherung. Wir haben heutzutage Familienmodelle, wo eigentlich die Erwerbstätigkeit von beiden Elternteilen sehr häufig ist und diese Einverdienerfamilie gesamtgesellschaftlich stärker in den Hintergrund tritt. Mhm. Für ein Kind, für ein Pflegekind, das man aufnimmt, wo man sozusagen auch in der ersten Zeit eine intensive Betreuung braucht, bräuchte man eigentlich in der Pflegekinderhilfe auch einen Ausgleich für entgangene Erwerbsarbeit, um dann sozusagen darüber auch mehr Familien zu ermöglichen, ein Pflegekind aufzunehmen. Mhm. Also sprich, das, was es für alle Familien mit dem Elterngeld gibt, ja, greift hier für Pflegeeltern nicht, weil der Unterhalt des Kindes gesichert ist.
Genau.
Aber so ein Anreiz zu sagen, über das Erziehungsgeld gibt es eine Möglichkeit, die den Ausfall des Erwerbseinkommens ein Stückchen kompensiert. Und sozusagen der Verzicht auf Erwerbsarbeit, um die Aufnahme eines Pflegekindes und einen guten Start in der Familie zu ermöglichen. Das ist nur eins unserer nächsten Themen, wo wir dran sind. Mhm,
genau.
War schon in kleinen Schritten, seit es das Elterngeld gibt. Aber da haben wir schon jetzt wirklich Konzepte entwickelt, was wir uns darunter vorstellen, wie das aussehen könnte. Und da sind wir jetzt auch dabei, auch im Kontext SGB-VIII-Reform vielleicht nochmal wieder in die Politik mit einzuspeisen, damit, wenn man da einmal was anfasst, das richtig macht. Mhm,
genau. Ja, das ist, ja, bitte?
Das ist eine Agenda. Die zweite, und das ist der ganz wichtige, ist diese Reform SGB-VIII, weil es gibt ganz, ganz viele Baustellen in dem Bereich, die natürlich zulasten von Kindern gehen. Das sind gerade Fragen Hilfekontinuität, Hilfeplanung, Arbeit mit den Eltern und eben auch die Sicherung des Lebensortes der Kinder auch gegen den Willen der Eltern. Mhm.
Genau. Ja, und würden Sie vielleicht zu dem letzten Punkt noch etwas Genaueres sagen, weil ich glaube, darauf hoffen auch viele Familien, Pflegefamilien, die sich dieser Aufgabe stellen, dass da mehr passiert, dass da mehr Sicherheit reinkommt?
Es ist genau wie die Renten eine schwierige Geschichte, da es eben auch große gesellschaftliche Kräfte gibt, die das Elternrecht so absolut setzen, dass sie nicht sehen, dass es auch Situationen gibt, wo Eltern ihr Recht nicht im Sinne des Wohls des Kindes benutzen, sondern auch gegen das Wohl des Kindes. Und darum geht es eigentlich, ein gesetzliches Korrektiv einzuziehen, was sozusagen an der Stelle sagt, stopp, hier wird das Recht des Kindes nicht geachtet und hier müssen wir eingreifen. Es muss nicht unbedingt immer diese Basis der Kindeswohlgefährdung sein. Und das ist das augenblickliche Problem, dass sozusagen staatliche Handlungsmöglichkeiten nur bestehen bei einer Kindeswohlgefährdung. Wenn das Kindeswohl nur nicht ausreichend geachtet wird, weil das Kind halt eben 7, 8 Jahre in der Pflegefamilie lebt und jetzt nicht zu den inzwischen erziehungsfähigen Eltern zurückkehren möchte, bei denen es noch nie gelebt hat, dann ist es per se nicht unbedingt eine Kindeswohlgefährdung, weil die Menschen sind ja erziehungsfähig heute, auch wenn sie es damals nicht waren. Aber das Recht des Kindes auf seine sozialen Bindungen, auf seinen Lebensort, das kommt damit außer dem Blickrand. Und da wünschen wir uns eine Möglichkeit, dass das Recht des Kindes stärker in den Fokus gerückt wird. Ja. Entweder über eine Ergänzung im Rahmen der Grundgesetze oder halt eben auch im Rahmen des BGBs. Am besten beides.
Am besten beides, ja, genau. Ja, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, der sehr viele Pflegefamilien beschäftigt, denke ich. Und Sie haben das gut erklärt, wie schmal der Grat ist, gell, zwischen diesen beiden Sichtweisen. und wie schwer das auch dann nachzuvollziehen ist an der einen oder anderen Stelle. Und auch haben Sie ja deutlich gemacht, dass es immer noch eine große Lobby gibt, die quasi die Elternrechte quasi höher bewertet. Und das stellt natürlich ein Problem dar.
Aber das ist für uns kein Grund aufzuhören, sondern Grund, umso intensiver weiterzumachen.
Ja, toll. Ja, genau. Ich verstehe auch jetzt in unserem Gespräch, dass Pfad wirklich so zwei ganz wichtige Aspekte verfolgt, nämlich einmal die Fachlichkeit, verbunden auch mit Wissenschaftlichkeit, aber dann eben auch einen ganz großen sozialpolitischen Anteil für diesen Bereich, also für den Pflegekinderbereich und für den Adoptivfamilienbereich. Was haben denn Mitglieder davon, bei Ihnen Mitglied zu sein, wenn Sie das vielleicht noch mal sagen könnten? Also wie laden Sie Pflegefamilien ein, bei Ihnen Mitglied zu werden?
Also unsere Mitglieder sind oft eingebettet über Ortsgruppen, Landesverbände zum Bundesverband. Das heißt, die haben schon auf der lokalen Ebene vor Ort eine Gruppe, mit denen sie sich untereinander austauschen können, wo sie gemeinsam Familienfreizeiten auch machen können, wo die Kinder sich kennenlernen können und ihre Besonderheit eben auch anders kommunizieren können, was eben sonst nicht so möglich ist, wo sie Freundschaften schließen können und eben eine andere Alltäglichkeit dann auch besteht. Und was das Allerwichtigste ist, vor Ort dann auch in den kommunalen Jugendhilfeausschüssen wirken können, um dort Bedingungen vor Ort zu verbessern. Die Regelsätze nach den 39er Leistungen, die werden in der Regel kommunal verhandelt. Es gibt oftmals vom Land Empfehlungen, die bei manchen Ländern stärker bindend sind, weil die Kommunen mitgewirkt haben, bei anderen nur Empfehlungen sind. Aber wenn ich sozusagen vor Ort in der kommunalen Jugendhilfe, im Jugendhilfeausschuss mitwirken kann, dass halt eben das Erziehungsgeld nicht bei 2,70 Euro liegt, sondern etwas angemessener ist, dann habe ich doch schon eine ganze Menge erreichen können. Mhm. Oder dass eben bestimmte Leistungen für Kinder möglich sind, die man sonst vielleicht nicht bekommen würde. Es müssen ja nicht nur Therapien sein, es können auch die Frage sein, Ferienangebote, welche können die dann mit nutzen? Bildungs- und Teilhabepaket, das sind Pflegekinder auch ausgeschlossen. Gibt es nicht vielleicht alternative Varianten sozusagen, um dort auch entsprechende Möglichkeiten zu schaffen, wie die Übernahme von Musikschule, Sportverein und was weiß ich nicht alles. Mhm. Aber das ist eine Aufgabe, die kann man auf kommunaler Ebene gut machen. Mhm. Dann eben aber auch die Möglichkeit zur Vernetzung der Kommunen untereinander auf Landesebene, wo man Erfahrungen austauschen kann, wie man vor Ort arbeitet, wie man mit dem Jugendamt arbeitet und auch was so vielleicht landestypische Besonderheiten sind, die es gibt. Und dann eben auch auf der Ebene der Landesregierung, die ja auch in der Jugendhilfe bestimmte Sachen zu verantworten hat, dort eben zu wirken, um dort Bedingungen für die Adoptivkinder und ihre Familien weiter zu verbessern. Mhm. Und vor allen Dingen natürlich auch gerade bei großen Flächenländern, der Austausch der unterschiedlichen Gruppen untereinander. Das ist Aufgabenorganisation auf der Landesverbandsebene, um dort das Netzwerk zu schaffen eines guten Austausches. Mhm. Ja, und dann eben als letztes die Bundesebene, die im Prinzip das Gleiche nochmal auf einer kondensierten Ebene realisiert.
Ja. Genau, also das heißt auch, Sie sagen, was ganz wichtig ist, erstmal vor Ort zu gucken, was gibt es da für Unterstützung, und dann sind quasi die Ortsgruppen, die Landesgruppen und die Landesverbände, die sind dann vernetzt über den Bundesverband, so verstehe ich das. Und Sie sind dann die echte Schnittstelle im Grunde, um Einfluss zu nehmen auf Politik, auf Gesellschaft und echte Lobbyarbeit für Pflegefamilien zu machen und Adoptivfamilien.
Auf Bundesebene, auf Landesebene sind es dann die Landesverbände.
Genau.
Aber auf Bundesebene sind wir, aber es gibt halt eben viele Gesetze, die auf Bundesebene zwar gemacht sind, müssen sozusagen als zustimmungsbedürftige Gesetze per Grundgesetz über die Landesebene, also zum Beispiel Bundesrat. Und wenn dort die Länder sozusagen absolut dagegen sind, ist es schwierig. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass die Landesverbände halt eben auch mit ihren Landesregierungen gut zusammenarbeiten in dem Bereich, um dort auch für die Bedürfnisse von Adoptiven Pflegekindern offene Ohren zu schaffen.
Genau. Ja, das gibt unser föderales System so her, beziehungsweise ist ja so gewollt. Und das ist ja auch gut, dass es so ist. Und vor Ort können ja für die Betroffenen oft sozusagen günstigere Bedingungen hergestellt werden, als wenn man das jetzt zentral steuern würde. Genau, weil man näher an den Bedürfnissen von den Menschen dran ist.
Mhm. Und gleichzeitig müssen aber auch die Bedürfnisse innerhalb eines Landes vergleichbar oder angepasst sein. Es kann nicht sein, dass, wenn ich auf die andere Straßenseite umziehe, im anderen Kreis bin, auf einmal ich nur noch die Hälfte vom Erziehungsgeld kriege. Mhm.
Richtig, ja.
Also solche Sachen, das sind dann wieder Sachen, die man auf Landesebene machen muss, dass, um da sozusagen den Kommunen untereinander auch ein Stückchen sagen, zu sagen, so können wir nicht. Da ist halt die Landesebene auch ganz wichtig, die dann halt eben auch ihre Ortsverbände stärkt mit Informationsmaterial, wie es im ganzen Land geht. Und wenn man da auch ein bisschen Material in der Hand hat, kann man vielleicht auch besser argumentieren, als wenn man nur die Information aus dem Nachbarkreis hat, weil dann sagt einer, ja, das, was der macht, geht uns gar nichts an. Mhm. Aber wenn man mitkriegt, dass man sozusagen das Schlusslicht im Land ist, ist es vielleicht schon ein bisschen eine andere Aussage.
Ja, richtig. Ja, ich höre richtig raus, dass Sie total engagiert sind, was dieses Thema angeht und dass Sie auch streitbar sind, so kommt es mir vor, für das Thema. Und dass Sie auch vor allen Dingen genau wissen, wie die Strukturen sind und wo man genau ansetzen kann. Also das heißt, Sie unterstützen wahrscheinlich auch durch Beratung dann Landesgruppen und Landesverbände, damit die gute Wege finden, auch für ihre Interessen einzutreten.
Sowohl mit fachlichen Papieren und Fachausarbeitungen, aber auch über die Gespräche, was so Möglichkeiten sind, wie man vielleicht bei einer verschlossenen Tür durchs offene Fenster kommt.
Mhm. Genau.
Also sowohl beides, fachlich, aber auch methodisch. Und dafür bietet es eben so ein Bundesverband gute Möglichkeiten, weil hier viel Kapazitäten, viel Know-how zusammenkommt. Und der eine weiß hier mehr, der andere da mehr. Und das sind eben Ressourcen, die man nur nutzen kann.
Mhm. Richtig, ja.
Wie ist der Weg zu uns?
Ja, genau.
Mitgliedsantrag unterladen, ausfüllen, abschicken.
Ah, ganz super. Einfach. Ganz einfach. Ist auf der Homepage zu finden. Genau.
Ist auf der Homepage zu finden, braucht man nur ausfüllen, also kann man sogar am Computer ausfüllen, aber ausdrucken, unterschreiben möchte man ihn dann wenigstens noch, weil Unterschrift ist in vielen Sachen noch wichtig. Mhm. Und dann entweder eingescannt per Mail an uns oder auch in der Papierform, wie es gewünscht ist.
Genau, und Ihre Internetadresse, die schreibe ich in die Shownotes, sodass die auch dann anklickbar und verlinkt ist und jeder die Internetseite von Ihnen findet. Genau.
Das ist schön.
Ja, wenn Sie was wünschen könnten, und damit leite ich so langsam das Ende des Gesprächs ein, wenn Sie vielleicht als Fachreferentin oder wenn Sie sich als Verband was wünschen könnten für die nächsten Jahre, was würden Sie sich wünschen für den Pflegefamilien- und Adoptivfamilienbereich?
Also als allererstes, dass viele Pflegefamilien über ihre Mitgliedschaft die Arbeit des Verbandes unterstützen, weil nur gemeinsam können wir richtig gut und stark sein. Und im Augenblick haben wir da noch einen großen Nachholbedarf. Wenn ich sehe, dass wir in Deutschland fast 90.000 Pflegekinder haben und 2.000 bis 3.000 Mitglieder, da ist noch ein großes Entwicklungspotenzial.
Mhm. Also das heißt, die Mitgliederzahl ist was ganz Entscheidendes, um auch Kraft und Stärke zu entwickeln.
Ja, und um auch von überall entsprechend gut aufgestellt zu sein. Mhm. Die Pflegefamilien, die den Verband damals gegründet haben, die sind inzwischen oftmals schon Großeltern oder Urgroßeltern. Und wir brauchen natürlich auch junge Familien, die ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche und ihre Fragen auch an die Mitgliedsentwicklung, an die Arbeit des Verbandes mit einbringen können. Es nützt nichts, wenn es nur die alten Hasen machen, die sozusagen viele Themen auch schon so gut für sich bearbeitet haben, dass sie vielleicht gar nicht mehr im Blick haben, dass für neue Pflegeeltern das ein Thema sein könnte. Und von der Seite ist es, denke ich, auch für die inhaltliche Arbeit des Verbandes wichtig, wenn junge Pflegefamilien mit Beginn ihres Wirkens als Pflegefamilien auch bei uns Mitglied werden und damit auch ihre Sicht auf die Dinge mit einbringen können.
Mhm.
Das ist gelebte Politik.
Ja, genau. Und Einmischung. Indirekt, genau. Ja. Sie hatten noch einen anderen Wunsch auf den Lippen, wenn ich das richtig gehört habe?
Es sind noch ein paar mehr. Also
ja.
Ich habe ausreichend Pflegefamilien, dass für jedes Kind eine passende Pflegefamilie gefunden werden kann.
Ja.
Und da schließen wir natürlich auch Kinder mit Behinderungen ein. Mhm. Weil Kinder mit Behinderungen sind in allererster Linie Kinder. Das ist ein zweites ganz, ganz wichtiges Thema, weil da ist das ganze Jugend- oder Sozialhilfesystem noch nicht so weit, da auch die Möglichkeiten zu schaffen und dort die entsprechenden Rahmen zu bieten. Und da ist eine weitere große Baustelle, um da für alle Kinder die passenden Bedingungen in Pflegefamilien zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Frage von dem Aspekt kultureller Identität. Deutschland liegt mitten in Europa. Wir haben einen großen Anteil Familien, die nicht deutscher Nationalität sind. Und auch bei diesen Familien kann es passieren, dass ein Kind eben nicht zu Hause aufwachsen kann und eine andere Unterbringungsform braucht. Und da wäre es natürlich wichtig, dass auch im Bereich der Pflegekinderhilfe man passende Angebote hat. Von mir ist auch Pflegeeltern, dass die, was weiß ich, Kurdisch, Türkisch, Jugoslawisch und was weiß ich wie sprechen. Also diese internationale Blick, da fehlt uns auch bei uns noch ein Stück. Das ist auch noch ein wichtiges Thema. Und ein Thema noch, was über die Pflegekinderhilfe selber direkt hinausreicht, ist das Thema Schule. Im Augenblick erleben wir ja mit den sogenannten Homeschoolings, dass da ein gewachsenes System im Umbruch ist, aber da muss auch aus unserer Sicht noch viel passieren, denn oftmals ist die Institutionenschule für unsere Kinder besonders schwer, weil die Flexibilität dieses Systems nicht gegeben ist, um auf die Bedürfnisse der Kinder passende Angebote zu machen. Mhm. Und ein drittes Stichwort, dass die Bedürfnisse von Kindern auch wahrgenommen werden im Rahmen von familiengerichtlichen Verfahren. Mhm. Das schließt wieder ein Stückchen an, dass ich das vorhin schon gesagt habe, aber das ist auch so eine Baustelle, die wir besonders wichtig erhalten. Da gehört eben nicht nur die Qualifikation von Familienrichtern dazu, da gehören auch die Verfahrenspfleger dazu, die Gutachter und eben die Bedürfnisse von Kindern wirklich so wahrgenommen werden, wie sie sind und eben weniger geprägt werden über den Blick des Beobachters. Mhm. Natürlich kann man den nie ganz ausschalten, aber es ist im Augenblick sehr frappierend, wenn man so ein Stückchen diese Landschaft anguckt, dass oftmals man, wenn man weiß, wer der familiengerichtliche Gutachter ist, auch schon weiß, wie das Gutachten ausfallen wird. Mhm. Und das müsste ein Stückchen stärker wirklich sich an den jeweiligen Kindern ausrichten und die Selbstreflexivität der Beobachter und Gutachter müsste echt qualifiziert werden.
Ja, ich höre schon raus, eine Vielzahl von Wünschen und auch Hoffnungen. Und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Carmen Thiele. Ich finde, Sie haben Lust gemacht, sich einzumischen. Sie haben Lust gemacht, Pflegefamilie zu werden. Sie haben aber auch deutlich gemacht, was es heißt, echte Lobbyarbeit zu machen, sich einzumischen und dass es notwendig ist, sich zu beteiligen. Und ja, und Sie haben wirklich nahegelegt, Mitglied zu werden im Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilien zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.